beziehungsweise Landau, das ist Rheinland-Pfalz. Da war ich ja 3 Tage und dann mit dem Zug zurückgekehrt. Und unter anderem eine Sache ist mir total aufgefallen. Da gibt es so viele kleinere Menschen als hier. Hätte ich nicht gedacht. Das ist Deutschland und trotzdem ist mir das wirklich total aufgefallen. Also hier im Norden gibt es viel größer, viel mehr größere Menschen, ne? Große Menschen. Ja, interessant, ne? Und selbst im Zug nach Frankfurt, Gießen und so weiter, immer wieder kamen Leute rein. Ich habe gedacht, alle so. Ich habe gedacht, guck mal an, das ist Deutschland. So, so abwechslungsreich. Aber da merkt man, wie wenig ich rumgereist bin. Ja. Die Bibel berichtet viel über Menschen, die von Gott eine Vision bekommen und sie verfolgt haben. Und diese Menschen, das wissen wir, sind oft Gegenstand unserer Predigten. Die nehmen wir uns immer wieder gerne vor. Heute werden wir uns einen der meisten wahrscheinlich eher Unbekannten anschauen. Ich bin mal gespannt, aber ich möchte erst mal beten. Herr, ich danke dir für diesen heutigen Gottesdienst. Ich danke dir für meine Geschwister, die hier sind, Herr, mit Erwartung, mit einem offenen Herzen, mit offenen Ohren. Herr, ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du diese Erwartung erfüllst, dass du uns hilfst, von all dem, was gesagt wird, das Gute zu behalten. Ich bitte dich, Herr, das ist deine Gnade, dass du einem Menschen aus 2, 3 Wörtern, aus 1, 2 Sätzen Großes eröffnen kannst und dich so offenbaren kannst. Und darum bitte ich dich, Herr, du weißt, was jeder von uns braucht heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns ehrst. Danke, dass du uns segnest. Halleluja. Amen. Mir geht es heute nicht darum, die Vision, so stand in dem Titel auf der Internetseite und auch in dem Artikel, von Michael geschrieben, also nicht die Vision zu zerlegen und eine komplizierte Analyse aller Bestandteile, eine Vision zu liefern. Ich habe einmal gelesen, ein ganzes Büchlein von Willow Cree, von Bill Hybels über Vision. Wow, da bin ich schon beim Lesen fast zusammengebrochen. Ein Detailreichtum und so, aber ich habe gedacht, das kann ich euch wirklich nicht antun. Das hätte sicherlich auch ihre Berechtigung. Das könnte man aber nicht in eine einzige Predigt machen. Ich möchte heute Morgen versuchen, euch daran zu erinnern, wie wertvoll und machtvoll das Tragen einer von Gott gegebenen Vision ist und euch dazu aufrufen, Träger einer lebendigen Vision zu werden. Eine Frage an euch. Wem sagt der Name Theodor Herzl etwas? Mhm. Ja. Immerhin. Ich werde euch gleich etwas über ihn erzählen. Die meisten von uns sind mit der Geschichte Israels, so wie sie in der Bibel erzählt ist, dargestellt ist, mindestens in ihren Eckpunkten vertraut. Wir wissen, dass Gott Abraham das Land verheißen hat und Israel es in Besitz genommen hat. Später, aufgrund von Ungehorsam, wurde das Volk in alle Himmelsrichtungen zerstreut, wo es oft im Laufe der Geschichte nicht einfach gehabt hat. Gott hat aber durch Verheißungen, die er lange im Voraus gemacht hat, dafür gesorgt, dass die Hoffnung in den Herzen nie starb, dass das Bewusstsein, auserwählt zu sein, erhalten blieb. Eine dieser Verheißungen steht in Jesaja 16, Verse 14 und 15. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und diese Verheißung, glücklicherweise, die meisten, wir wissen alle, ist im Laufe des 20. Jahrhunderts geschehen und im Besonderen nach der Gründung des Staates Israel. Dieser Theodor Herzl hat eben bei der Erfüllung dieser Zusage Gottes eine besondere Rolle gespielt. Als ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam wurde, habe ich an die Worte Gottes in Bezug auf den König der Perser gedacht. Kyros. Nach einer jahrzehntelangen Deportation der Juden in Babylon verfügt dieser König die Rückkehr des Volkes in sein Land. Das kann aber nicht von ungefähr, sondern Gott hatte das lange davor beschlossen. Seine Worte sind uns in Jesaja 45, Vers 1 bis 5 erhalten. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen und ihm die Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. So sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, ich Israels Gott. Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels, meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest. Ohne dass du mich kanntest. Unglaublich. Ich finde es faszinierend. Hier liegt aber auch eine große Parallele. Gott gebraucht fast 2500 Jahre später diesen Theodor Herzl, der Gott nicht wirklich kannte. Ich weiß nicht, ob euch, die ihr die Hand angehoben habt, bekannt ist. Dazu hat er ihn gebraucht, die Erfüllung seines großen Planes mit Israel entscheidend vorzubereiten. Und deshalb habe ich diese Person erwählt als Beispiel für diese heutige Predigt, weil ich das wirklich faszinierend finde. Ein paar Eckdaten zu dieser Person, für all die, die bis jetzt mit ihm noch nicht so zu tun gehabt haben. Er wurde als Sohn jüdischer Eltern 1860 in Budapest geboren, hat Jura in Wien studiert und 1884 promoviert. Dann 1896 mit seiner Veröffentlichung Der Judenstaat wird Herzl zum Initiator des politischen Zionismus. Im Judenstaat geht es im Kern um die These, dass die Gründung eines jüdischen Staates notwendig und durchführbar sei. Bei der Niederschrift hat er keine Kenntnis von der bereits existierenden zionistischen Bewegung in Osteuropa, die sich auch in Reaktion auf die zunehmenden Pogrome gebildet hat. Erst durch Herzls Publikation findet die Idee eines selbstständigen jüdischen Staates internationale Anerkennung. 1897, das muss man, um das besser einordnen zu können, diese Theodor Herzl hat insgesamt 44 Jahre gelebt. 1897, Herzl veranstaltet in Basel den ersten zionistischen Weltkongress mit etwas 200 Delegierten. Auf der Tagung wird das Basler Programm beschlossen, das die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina fordert. Herzl wird zum ersten Präsidenten der zionistischen Weltorganisation gewählt. Dann 1899, Herzl gründet den Jewish Colonial Trust zum Ankauf von Land in Palästina. Das ist so natürlich im Schnellverfahren. Das sind alle organisatorische Dinge, die wirklich für die Erfüllung des Planes Gottes ganz gewichtig waren, ganz spannend waren. Ich habe einiges darüber gelesen, deshalb ist es natürlich schwer, jetzt nur so einen Satz darüber zu verlieren. 1902 in seinem Roman Alt-Neuland entwirft Herzl eine mögliche politisch-soziale Ordnung eines selbstständigen jüdischen Staats in Palästina. Marcel Reich Ranicki, vielleicht noch ein paar mehr bekannt. Das ist ja ein deutscher Publizist und gilt als der einflussreichste deutschsprachige Literaturkritiker der Gegenwart, sagt, mit dem Judentum über Theodor Herzl, mit dem Judentum hatte er wenig, mit der jüdischen Religion nichts gemein. Was Ranicki beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass ihm etwas Unerhörtes gelungen ist, nämlich mit einem Roman zur Weltveränderung beizutragen. Ja, wenn er wüsste, wer dahinter steht. Es würde den Rahmen sprengen, mehr ins Detail zu gehen. Bewegend ist es zu sehen, wie lebendig er diese Vision verfolgt hat und wie klar Gott diesem Mann seinen Plan aufs Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich über den König Kyros gehört habe, ja, der natürlich immer wieder angeführt wird als jemand, der seinen Plan ausgeführt hat, Gottes Plan ausgeführt hat. Was ich faszinierend finde, dass wirklich Gott Menschen, die ihn nicht kennen, so wie auch Theodor Herzl, der war, ja, ist ja aufgewachsen in der Tradition und so, aber er selbst, das merkt man auch in seinem Buch, nicht wirklich an Gott geglaubt hat. Er hielt sich eher für aufgeklärt, dass Gott ihn in so eine Weise gebraucht, dass in so eine Weise wirklich ein Riesenplan für die Endzeit, ne? Gott nennt das auch die Endzeit irgendwie in der Bibel, durchzuführen. Nach Abschluss des ersten zionistischen Kongresses 1897 schrieb Herzl am 3. September in sein Tagebuch: Fasse ich den Basler Kongress in ein Wort zusammen, dass ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen, so ist es dieses. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sage, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber auch faszinierend, dass dieser Mann so eine Klarheit hatte von Gott, dass das Gottes Plan ist. Er denkt vielfach, dass er wirklich durch seine Vision, durch all das, was er begriffen hat, und er hat durch seine Tätigkeit, er war Journalist, er hat bei einer wichtigen Zeitung in Wien viel geschrieben und recherchiert, dann war er in Frankreich als Korrespondent und hat vielfach mitbekommen, wie die Juden diskriminiert werden, wie viel Antisemitismus doch zum Teil wirklich offen zutage getreten ist und so, und hat realisiert. Zuerst hat er gedacht, dass es vielleicht ausreicht, wenn man die Juden dazu ermutigt, sich assimilieren zu lassen, wenn sie wirklich einfach wie die anderen werden, wenn sie einmal nicht mehr an diesen vielleicht festjüdischen Geschichten, also traditionellen Geschichten festhalten und weniger Anstoß erregen dadurch, wenn sie auch als Sprache einfach mal das Deutsch übernehmen zum Beispiel. Das war ursprünglich seine Vorstellung, dass die Juden in dem neu zu gründenden Judenstaat in Palästina, dass sie Deutsch übernehmen. Er war total begeistert von den Tugenden des deutschen Staates und wollte einiges übernehmen. Und er war nicht mal richtig gläubig, sah aber die Riesennotwendigkeit seines Volkes und war bereit, sich dafür einzusetzen. Mich hat das wieder so fasziniert, dass Gott diesem Mann diese Vision gegeben hat, und empfinde, dass wir einiges von ihm lernen können. Es gibt natürlich verschiedene Visionen, größere, kleinere, langfristige, kurzfristige. Manche sind schnell nachvollziehbar, manche brauchen mehr Zeit, bis sie verstanden werden. Meine Frage an dich, meine Frage auch an mich, ist die: Hast du schon eine Vision? Du für dich persönlich. Kannst du wirklich sagen, wenn dich jemand fragen würde, ohne lange drüber nachzudenken: Du hast jetzt eine Vision. In diesem Augenblick, an diesem Tag. Und gestern, die du auch vorgestern hattest. kann Jesus, darf Jesus in dein Herz seine Vision hineinlegen? Bist du bereit, dich ganz darauf einzulassen? Willst du diese Vision den Weg ebnen? Oder lässt du dich von allen möglichen Gedanken, Gefühlen oder Bedenken ausbremsen? Die Vision der Gemeinde, auf die ihr euch geeinigt habt, ihr könnt euch daran erinnern, diese schönen kleinen grünen Kärtchen, ist doch eine wunderbare Grundlage, finde ich, um innezuhalten und sich zu fragen. Ihr habt das alle gemeinsam sozusagen formuliert. Ist sie lebendig in mir? Frag dich mal, ist sie lebendig in mir? Hat sie die Kraft, mich immer wieder auch zu Taten des Glaubens zu bewegen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Denn dann merkt man, wie viel Wirksamkeit in eine Vision, wie viel Kraft, wie viel Potenzial in diese Vision steckt. Wir denken oft gleich an größere Dinge. Ganz falsch. Größeres ist oft die Summe vieler kleinen, hingegebenen Liebestaten. Wir machen oft den Fehler, uns bewusst oder unbewusst zu vergleichen, statt auf Jesus zu schauen und vor allem ihm zur Liebe zu dienen. Ich weiß also ganz viel, die Leute in der Gemeinde, die neu hinzugekommen sind in Lüneburg, wir haben Lobpreis gehabt, wir haben immer besseren Lobpreis im Laufe der Zeit gehabt, natürlich mehr Menschen, die zur Gemeinde gekommen sind, mehr Instrumente und abwechslungsreicher und so. Wir haben Predigten, wir haben vieles gehabt. Und ich glaube, die meiste Antwort, die mir neue Leute gegeben haben, die sich dann wirklich die Gemeinde für sich entdeckt haben und sich dann identifiziert haben, Mitglieder geworden sind, die haben gesagt, in Aufnahmegesprächen, also was hat dich bewegt eigentlich, dich für unsere Gemeinde zu entscheiden? Da war meistens wirklich die Antwort, die Herzlichkeit, die Liebe, die hier gelebt wird. Das Füreinander, das ist, hier spürt man, dass das, was gepredigt wird, auch gelebt wird. Ich sag mal so, ich kenne auch natürlich die Kulissen, ja? Es ist natürlich oft, habe ich gedacht, oh, wie schön, das hört sich so wunderbar an. Ich kenne auch andere Facetten, aber ich wollte sagen, das ist wirklich, das ist für die meisten, die sich Gott nähern, ja, es ist die Liebe, es ist im Kleinen das Gelebte, im Kleinen die Hingabe. Ein Beispiel. Ich denke jetzt gerade überhaupt nicht an eine bestimmte Person. Der Gedanke kommt es von alleine in einer kleinen Gemeinde. Du kannst, nur mal ein Beispiel, du kannst dazu beitragen, dass Gemeinde attraktiver, glaubwürdiger für die Menschen wird, indem du mit deiner Familie möglichst regelmäßig den Gottesdienst besuchst. Angenommen, wir haben ein Ehepaar ohne Kinder und ein Ehepaar mit zwei Kindern, ja, neben all den anderen. Gerade bei einer kleinen Gemeinde kann das einen beträchtlichen Unterschied ausmachen. Ob sie im Gottesdienst sind oder nicht. Ob im Gottesdienst 20 Leute oder aber 26 sitzen. Das kenne ich auch aus unserer Zeit in Lüneburg. Die Signalwirkung für neue Besucher ist eine andere. Auch die Freude und die Motivation der Gottesdienstteilnehmer, auch der richtig der Mitglieder, ist und wird naturgemäß größer. Oft geht es bei Menschen um Glaubwürdigkeit, also auch neue Leute. Wir beten und wir hoffen und wir wünschen, dass neue Menschen, die Gott noch nicht kennen, hier in diesen Gottesdienst kommen. Und wirklich, wir müssen wissen, bei ganz vielen Menschen, die kommen werden, egal welchen Status sie haben, egal welche Bildung, egal welches Alters, es geht bei diesen Menschen oft um Glaubwürdigkeit. Ob die Botschaft, die sie hören, die Predigt, der sie zuhören, verstehen, ist ungewiss. Ja? Am Anfang verstehen die meisten nicht so viel. Wenn sie aber sehen, dass regelmäßig eher mehr Menschen im Gottesdienst sind als weniger, das wird ihnen das Gefühl geben, hier sind es viele, für die der Gottesdienst wichtig ist. Nicht nur der Gottesdienst, sondern viele, denen Gott wichtig ist. Ich merke das auch bei mir bei der Arbeit. Wenn ich erwähne, dass ich einfach zum Gottesdienst gehe, sonntags. Das ist irgendwo ein kleines Zeugnis. Diese Leute hören, diesem George ist, sie hören das alle 2 Wochen. Ja gut, nicht nur alle 2 Wochen. Sie wissen, dass ich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehe. Aber für die ist es immer wieder ein Zeugnis. Lass uns das nicht unterschätzen. Diesem George ist das wichtig. Und Gott kann da anknüpfen und ein Fragezeichen einsetzen in den Kopf, in das Herz. Ja, warum ist es eigentlich ihm wichtig? Der scheint eigentlich ganz vernünftig zu sein. Mindestens bei meinen Kollegen habe ich den Eindruck, dass sie diesen Eindruck von mir haben. Und da kommt die Frage, der scheint gar nicht so naiv oder gar nicht so bekloppt zu sein oder gar nicht so bereit, jeden Humbug zu glauben. Ja, wie kommt das? Und wir werden sehen. Ich habe die Hoffnung, dass Gott da wirklich anknüpfen wird. Aber das ist ein kleines Zeugnis, aber ein wichtiges. Unterschätzt das nicht. Das ist nur ein Detail? Nee, das ist Teil einer Vision. Wir reden gerade davon, dass wir zusehen müssen, dass wir uns nicht vergreifen in die Vision. Wir haben nicht jetzt die Vision, die Welt zu retten, sondern wir haben die Vision für diese Gemeinde. Und wenn man so die Verhältnisse anguckt, das ist ein wichtiger Aspekt, wie viele Menschen hier in diesem Gottesdienst sitzen. Und ja, denkt drüber nach. Und so sagt einer, der hier reinkommt, wenn er das sieht, wenn er das auch nächstes Mal sieht, ich möchte auch mehr begreifen, was diese Menschen hier wichtig und gut an Gott und der Gemeinde finden. Was wir von Theodor Herzl noch lernen können, eine lebendige Vision hilft einem, sich nicht entmutigen zu lassen. Viele der einflussreichen Personen, die er für diese Vision gewinnen wollte, sind nicht darauf eingegangen, haben Bedenken gehabt, so dass er zeitweise in eine echte Krise geraten ist. Und diese waren richtig viele. Nur ein paar Beispiele. Wilhelm II., der Sultan selbst, der Papst damals, wichtige Politiker seiner Zeit, der größte jüdische Philanthrop seiner Zeit. Philanthrop, das ist jemand, der viel Gutes tut und so weiter. Also er hat versucht, mit dieser Vision Menschen anzustecken. Auch ganz viele Rabbiner waren dagegen, konnten diese Vision nicht teilen. Es gibt ja einige Rabbiner, die glauben, dass tatsächlich jetzt die Strafe jetzt für das jüdische Volk das ist, dass sie jetzt in der Diaspora leben, das müssen sie sozusagen auf sich nehmen und das müssen sie einfach ertragen und müssen dienen da im Frieden in den Ländern, wo sie zerstreut worden sind. Selbst von da hat er ziemlich einen Gegenwind gehabt. Wisst ihr, wenn euch der Mut und die Freude fast abhanden gekommen ist, denkt dran, dass ihr die richtige, göttliche Vision in euch tragt. Sagt das laut, ermutigt euch gegenseitig. Ermutigt euch. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen diese Vision auswendig? Es gab mal hier in der Gemeinde einen Aufruf, wir sollten von Intraut, glaube ich, wir sollen diese Vision so verinnerlichen, dass wir das auswendig kennen. Ja, genau, ja. Gibt es jemanden, der diese Vision auswendig kennt? Gut. Also, es ist noch was möglich. Ja, es ist noch was möglich, in der Tat. Ja. Sagt das laut, ermutigt euch gegenseitig. Lasst euch wirklich ermutigen. Ich kenne das. Dass wir in der Gefahr stehen, wenn einer noch kommt und nochmal sogar was Wichtiges sagt. Ne? Ach, wir haben das Gefühl, ach Mensch, wir kennen das schon aus der Bibel. Das haben wir schon gehört und so. Aber wirklich, wir müssen uns zähmen. Wir müssen wirklich das, was ermutigt, ne? Gerade in Zeiten, wo wir nicht so den Aufwind verspüren, wir müssen mal zulassen, wir müssen offen sein, wir müssen liebevoll zu dem Bruder, zu der Schwester, der sagt, Mensch, lass uns mal diese Vision, ne, beherzigen. Denk mal dran und so. Ja? Wir können das einüben. Gott bewirkt oft, dass nicht alle gleichzeitig wenig Hoffnung haben. Er weckt den einen oder anderen, der dann Mut zuspricht. Und das sollen wir zulassen. Gerade in dieser Zeit wäre wichtig, dass wir uns als Ermutiger von Gott gebrauchen lassen. Eine Vision bleibt letztendlich ein Gedankenkonstrukt, ein Wunschdenken, wenn wir nicht bereit sind zu dienen, wenn wir uns für die Gemeinde und für Menschen in irgendeiner Weise einsetzen, wenn wir uns für die Gemeinde und für Menschen in irgendeiner Weise einsetzen, dienen wir Jesus und nehmen unsere Berufung wahr. Ein erlöster Mensch möchte dienen. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Das müssen wir leben. Das muss ein natürliches Gefühl sein in uns, dass wir dienen möchten. Eine Gemeinde, die Menschen helfen möchte, braucht die Gaben jedes Einzelnen. Im 1. Korinther 12, 27 steht sinngemäß, dass wir alle zusammen der Leib Christi sind und als einzelne Teile an diesem Leib. Jede von uns spielt eine Rolle und jede Rolle ist wichtig. Es gibt keine kleinen Dienste für Gott. Alles zählt. Wenn jemand meint, dass Fürbitte zum Beispiel für andere beten etwas im Hintergrund ist und so weiter und dass einer hier am Mikrofon steht und was sagt, mehr bedeutet, dann möchte ich wirklich euch sagen, das ist nicht so. Ich habe Dinge erlebt, gelesen, das ist ein hoher Dienst vor Gott, wenn jemand vom Herzen im Gebet vor Gott, vor Jesus eintritt. Und oft geschehen Dinge genau aufgrund dieser Gebete im Hintergrund und nicht in erster Linie aufgrund von Betriebsamkeit und Aktionismus. Ganz oft vertauschen wir. Ganz oft denken wir, wow, die sind so aktiv, die sind so, die machen so viel und so weiter. Ne? Aber und wir verlieren aus den Augen. Und ich möchte daran erinnern, wirklich kleine Dienste, alles zählt. Ebenso gibt es keine unbedeutenden Dienste in der Gemeinde. Kleine oder verborgene Dienste haben oft die größte Wirkung. Und wir sind alle voneinander abhängig. Wir können oft denken, dass wir noch mehr Bibelstudium brauchen, aber die Realität ist die, dass wir oft viel mehr wissen, als das, was wir in die Praxis umsetzen können. Oder umsetzen. Jesus lehrte, dass geistliche Reife nie einem Selbstzweck dient. Geistliche Reife ist für den Dienst bestimmt. So wie er das Vorbild war, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und Jesus ist unser Vorbild. Wir geben bewusst oder unbewusst unser Leben für irgendwas hin. Das ist uns klar. Was ist es? Karriere, Sport, Hobby, Ruhm, Reichtum, Haus vielleicht, Haus und Garten? Nichts davon wird am Ende von wirklicher Bedeutung sein. Natürlich müssen wir sorgfältig und gewissenhaft verwalten, was uns anvertraut ist, unsere Familien vorstehen oder ja für unsere Verantwortlichkeit einstehen. Aber nicht aus den Augen verlieren. Nichts davon wird am Ende von wirklicher Bedeutung sein. Die Vision und damit verbunden unser Dienst hilft uns klarer, die wahre Bedeutung zu erkennen. Das sollte uns auch ermutigen. Gott hat doch den Wunsch, jeden von uns zu gebrauchen, sodass wir Boten, Träger, Kanäle seines Segens werden. Und es gibt diese Wahrheit. Jesus möchte diese Gemeinde als einen Ort aufbauen, an dem sein Plan für viele Menschen, Seelen in Lauenburg und in der Umgebung in Erfüllung geht. Die Verwirklichung dieses Planes braucht euch, braucht eure Vision, braucht eine lebendige Vision, eure Begeisterung und euren Glauben. Seid Teil dieser Vision. Seid Teil dieser Vision. Das wäre wunderbar, wenn das zunehmen würde. das zu nehmen, wenn wir mehr und mehr wirklich ein Herz und eine Seele in diese Vision auch sein könnten für diese Gemeinde. Sage dem Herrn, wenn es möglich ist, da täglich, ja Herr, deine Vision für diese Gemeinde ist wahr. Du willst sie als Ort des Heils, der Heilung, der Verherrlichung deiner selbst stärken und segnen. Hier sollen dich Menschen finden und in dir wachsen. Ich glaube diese Vision und will ein lebendiger Teil davon sein. Du wirst sehen, dass er dir neue, gute Gedanken gibt und neue Motivation und neue Kraft, dass du das zu tun, was er dir aufs Herz legt. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir reden immer wieder davon, dass Wachstum ganz wichtig für die Gemeindezukunft ist. Und das ist ganz bestimmt wahr. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, richtig voll im Glauben. Das ist nicht nur so dahingesagt. Lasst uns doch beten, und zwar jede von uns, für konkrete Personen, die Gott uns zeigt. Dass in überschaubarer Zeit diese Menschen ihn kennenlernen. In überschaubarer Zeit. Wir stehen nicht unter Leistungsdruck und nicht unter Zeitdruck. Der Herr ist, der auf seine Weise wirkt. Das kann und will Gott uns geben, wenn wir treu und hingegeben sind, in diesem Liebesdienst sind. Lasst uns zeigen, wer das sein könnte. Lasst uns von Gott zeigen, wer das sein könnte. Wenn du offene Fragen diesbezüglich hast, tauscht es aus, untereinander aus. Ich werde auch da für Rückfragen und Austausch. Und wir werden, wie ich ja letztens in der Bibelstunde erwähnt habe, wir werden uns demnächst in der Bibelstunde auch damit befassen, was hilfreich ist, wenn wir Gott Menschen näher bringen wollen. Denn wir wollen darin wachsen. Wir wollen wirklich lernen, was hilfreich ist und das dann auch umsetzen. Und er wird dir schenken, dass du von ihm dazu gebraucht wirst, jemand für die Ewigkeit zu gewinnen. Ich möchte euch nicht jetzt gleich fragen, sondern nehmt das auf, in eure Herzen auf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir wirklich eins werden können, wenn wir erfragen und wenn wir vielleicht mal ein nächstes Mal, wenn wir uns wieder sehen, dass jeder von euch sich zeigen lassen hat. Eine Person in besonderer Weise. Natürlich beten wir für mehrere Personen. Ich bete auch für mehrere Personen. Aber eine Person in besonderer Weise. Und das glaube ich, dass der Herr uns das auch zeigen kann. Und dass wir dann uns gegenseitig ermutigen und inspirieren, gegenseitig inspirieren und fragen, Mensch, guck mal die Situation. Was denkst du? Was könnte ich machen? Dass wir richtig da lebendig werden. Und stellt euch das vor. Ich weiß nicht, wie viele wir hier sind. Vielleicht 15, 17, keine Ahnung. Jeder durch Gottes Gnade bringt noch jemand mit. Und das in überschaubarer Zeit. Sollte das dem Herrn unmöglich sein? Ich glaube nicht. Und ich hoffe, dass ihr den Glauben habt. Und ich hoffe, dass Gott euch den Glauben gibt. Und dass ihr einfach diese Herausforderung annehmen könnt. Und gleichzeitig sage ich, bitte lass sich keiner unter Druck setzen. Das ist nur eine Aufforderung. Das ist nur etwas, wer will, natürlich. Ja. Darum bitte ich, dass das nicht missverstanden wird. Ich habe die Freudigkeit, mir jemand aus Lauenburg zeigen zu lassen, aufs Herz legen zu lassen. Da werde ich mir schon was einfallen lassen. Also manchmal gibt mir der Herr schon kreative Ideen und ich würde mal sehen. Ich bin ja selbst gespannt einfach. Ne? Auch so in diese konkrete Weise hier eine Aufgabe, eine ja so konkrete Aufgabe auch in der Form zu übernehmen. So, und damit im Glauben und in der Freudigkeit, dass das kommen wird, sage ich Amen. Als Vorbereitung, nachdem ich die Einsetzungsworte lesen werde, lass uns mal ein paar Augenblicke Zeit nehmen, dass wir im Gebet dem Herrn sagen, was vielleicht uns belastet. Vielleicht zeigt uns der Heilige Geist etwas, was ja bereinigt werden müsste. Vielleicht müssten wir um Vergebung beten, damit der Weg ganz frei ist, damit wir ganz richtig mit reinem Gewissen das Abendmahl einnehmen können. Ich möchte glauben, dass das nicht nur unsere Seele gut tut, sondern Jesus, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich möchte euch auch daran erinnern, dass wir das auch in Anspruch nehmen, dass wir mit einer Haltung der Erwartung kommen, dass auch diese Begegnung mit Jesus, ich stelle mir oft so vor, bildlich vor, dass Jesus wirklich jeden Einzelnen, auf jeden Einzelnen seine Hand legt und ihn segnet, wenn wir das machen. Und dass auch körperliche Heilung erwartet werden kann. Und dafür möchte ich auch beten, dass wir wirklich zunehmend diese Berührung Gottes erleben, auf ganz natürliche Weise. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass der Herr unsere Herzen anguckt und sieht, wow, das ist ein gläubiges, ungeteiltes Herz. Und das möchte ich segnen. Der Apostel Paulus schrieb im 1. Korinther, Kapitel 11, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Dann prüfen wir uns gerade und ich werde abschließend beten.